Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen beim Podcast Krebs, was nun? Ich bin heute alleine im Studio. André ist nicht da, aber mir gegenüber sitzt Freba Grave in Heidelberg, glaube ich, Freba, oder?
Richtig.
Sehr gut. Das heißt, bei uns steht die Leitung, alles funktioniert, die Technik, ja, war uns wohlgesonnen. Freba, dein Titel, ich muss wirklich ablesen, weil es ist ein langer Titel. Also dein eigentlicher Name ist ja Freba Grabe, aber davor kommt noch auf deiner Visitenkarte ein PD Dr. Med Freba Grave und unten drunter steht dann Leitung translationalen molekularen Bildgebung im onkologischen Therapiemonitoring am DKFZ in Heidelberg. Ja, puh. Also, ich darf dich Gott sei Dank duzen. Also ich lasse dann das PD Doktor weg, Freba. Aber vielleicht magst du dich noch den Zuhörern mal vorstellen.
Ja, das mache ich gern. Genau, mein Name ist Freba Grave. Ich bin Fachärztin für Nuklearmedizin und außerdem fortgeschritten in der Weiterbildung zur Radiologin, also mache den Doppelfacharzt. Und ich habe in München an der LMU studiert und dort auch meinen Facharzt Nuklearmedizin gemacht und auch ungefähr die Hälfte von meinem Facharzt Radiologie und wurde dann aber glücklicherweise ans DKFZ Hector Krebs Institut berufen als Leiterin meiner Forschungsgruppe mit dem sehr langen Namen. Mhm. Und das Besondere an diesem DKFZ Hector Krebs Institut ist, also DKFZ, Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg, gestiftet durch die, oder in Zusammenschluss mit der Hector Stiftung, ist eine ganz, ist ein besonderes Institut, weil wir eben Ärzte haben, die sowohl an der Klinik, in der Klinik tätig sind, so wie ich. Ich bin in der Universitätsmedizin Mannheim, also in der Uni in Mannheim als Ärztin tätig, in der Nuklearmedizin als auch Radiologie und bin gleichzeitig Leiterin meiner eigenen Forschungsgruppe am DKFZ. Und das ist eben was ganz Besonderes, weil man eben diese, wie wir sagen, translationale Forschung so besser vorantreiben kann. Das heißt, wir sind ganz nah am Patienten und wir haben die Möglichkeit, die Forschung, die wir machen, auch so schnell und effizient wie möglich an den Patienten zu bringen, aber eben auch den Weg zurück. Das bedeutet, Informationen, die wir aus der Klinik haben und Neuigkeiten und Wissen auch wieder in unsere Forschung einarbeiten zu können.
Und das fließt dann auch praktisch in den, ja, ich sag mal, vielleicht in den Praxisalltag und in die Leitlinien irgendwann dann ein, wenn was ihr erarbeitet habt, oder?
Genau, also das sind dann meistens Vorarbeiten, die dann irgendwann dazu führen, dass, dass dann hoffentlich größere Studien dadurch erwachsen und dann diese irgendwann in die Leitlinien ihren Platz finden.
Ja, praktisch in den Alltag dann irgendwann einfließt, was ihr dann praktisch erforscht habt, ne?
Richtig.
Das ist auch etwas, was ich letztes Mal gelernt habe. Also ich lerne ja sehr viel von dir immer. Also ich darf ja immer alles fragen und machen und tun bei dir. Das ist, ja, hilft mir wirklich so als, ich sag mal, wissender Patient oder ja, jemand, der seine Krankheit verstehen will, war für mich auch neu, dass es Radiologen und was war deine erste Ausbildung nochmal?
Nuklearmedizin.
Nuklearmedizinerin, genau. Also dass wirklich, wenn man ein PET-CT auswerten möchte, noch eine Nuklearmedizinerin dazu muss zum Radiologen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, oder umgekehrt, einen Radiologen zum Nuklearmediziner.
Ja, oder
also,
so.
Nuklearmedizin ist ein ganz, ganz spannendes Fach, ein kleines vergleichsweise, insbesondere zur Radiologie, aber ein sehr, sagen wir, zukunftsträchtiges Fach. Die Positronenemissionstomographie, die PET-Bildgebung ist eine nuklearmedizinische Bildgebung, weil wir radioaktive Stoffe applizieren, die dann durch dieses PET-Gerät detektiert werden und dann ein Bild entsteht. Und im Grunde ist nur durch den Zusammenschluss der neueren Geräte, und zwar der Zusammenschluss von der PET-Bildgebung mit der CT-Bildgebung als ein, wie wir sagen, Hybridgerät, der Radiologe nötig, um das CT befunden zu können. Denn das CT oder das, es gibt ja auch das PET-MRT, das sind natürlich, das ist eine radiologische Bildgebung, während das PET eine nuklearmedizinische Bildgebung ist. Und durch den Zusammenschluss des PET-CT, das du ja auch kennst, braucht man einen Nuklearmediziner und einen Radiologen, Radiologin, Nuklearmedizinerin, um diesen Befund schreiben zu können. Und oder man ist halt alles in einem.
Genau, wie du bald.
Richtig.
Ja, das, also wie gesagt, das war neu für mich und sowas nimmt man dann immer mit. Also wenn man jedes Mal eine Sache lernt, dann kommt man noch mal ein Stückchen weiter. Wir möchten aber bei den Basics anfangen, denn wir kriegen ziemlich viele Zuschauerfragen. Davon werde ich dir nachher auch mal irgendwie 1, 2, 3 stellen, wenn ich darf. Die erste ist aber immer wieder verwirrend für die Zuhörer. Und zwar, wann macht man ein MRT und wann ein CT? Also welches Organ oder Knochen oder Gewebe muss irgendwie entweder von Krebs befallen sein? Oder ich sag mal, was lässt dich als Radiologin oder Nuklearmedizinerin dann entscheiden, was nehme ich jetzt für ein Gerät, bei welcher Krankheit oder bei welchem Organ?
Ja, das ist, wie du sagst, das muss man sich nach Körperregion entscheidet man, welche Bildgebungsmodalität richtig ist. Aber nicht nur das, ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Also zunächst überlegt man sich, was möchte man sehen. Der große Vorteil der MRT-Bildgebung ist, dass wir einen extrem guten Weichteilkontrast haben. Das bedeutet, wir sehen weichteilige Organe oder Körperregionen besonders gut. MRT ist zum Beispiel für alles, was Muskeln, Knorpel, aber auch Leber, Milz und so weiter extrem gut. Wohingegen die CT insbesondere für die Lunge gut ist, Knochen. Das bedeutet, ich überlege mir erstmal, was möchte ich sehen? Und dann kann ich die Bildgebungsmodalität aussuchen. Meistens ist es so, oder es kann natürlich auch sein, dass ich beides brauche, weil ich eben verschiedene Dinge sehen will und das nicht nur mit einer Modalität machen kann. Das andere ist der Zeitfaktor. Du warst ja auch schon im MRT und jeder, der im MRT war, weiß, es ist diese schmale Röhre, es ist extrem schwer auszuhalten, insbesondere sind es oft lange Untersuchungszeiten. Es klackert dann auch noch so, obwohl man was auf die Ohren bekommt. Also es gibt ganz viele Gründe, wenn man zum Beispiel, wir sind ja in einem Magnetfeld, wenn wir Metalle im Körper haben, die nicht MR-tauglich sind, dann können wir schon mal nicht ins MR, dann steht das sozusagen gar nicht zur Verfügung. Und zum Beispiel in der Notfallsituation würden wir auch eher zum CT tendieren, denn eine CT, jeder, der es hatte, weiß, es geht ganz schnell rein, raus, das ist eine Sache von wenigen Minuten. Und eine MRT-Untersuchung ist dahingegen nicht hilfreich, zunächst in einer Notfallsituation.
Ja, weil ihr nicht wisst, ob da metallische Gegenstände im Körper sind und man muss auch lange ruhig halten, also stillhalten, ne?
Genau.
Für jemanden, der Platzangst hat und dann auch noch diese hämmernden Geräusche kommen, ist ein MRT ja nicht so okay. Die richtige Wahl. Ja, das hat mich sehr verwundert. Also, du sagtest ja MRT-Kopf, genau, das ist also das, wo du das weiches Gewebe, also das Gehirn kann man dann besser sehen im MRT, genauso wie Muskeln oder Knorpel. Und dann dachte ich auch immer, ja, warum ist denn die Lunge praktisch dann wieder ein Kandidat, der nicht im MRT angeschaut wird, sondern eher im CT, weil die ist ja eigentlich auch weich und luftgefüllt, sag ich mal. Das war so eine kleine Verwunderung, die ich auch nicht verstanden habe, sondern die ich jetzt einfach akzeptiert habe, ne? Also die.
Ja, aber die Lunge ist ganz super im CT zu sehen. Dadurch, dass wir eben Luft da drin haben, ist der Kontrast in der Lunge schon ziemlich gut. Und daher sehen wir das im CT wunderbar und wir brauchen überhaupt keine MRT-Untersuchung zu machen, weil diese ganze Luft in der Lunge dazu führt, dass wir ganz tolle CT-Bilder bekommen, für die wir auch gar nicht unbedingt so viel, also gerade bei der Lunge, jeder, der an einer Lungenerkrankung leidet, hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass der Radiologe sich überlegt, macht er jetzt mal ein Low-Dose-CT oder ein volldiagnostisches CT, weil wir eben diesen guten Kontrast in der Lunge haben und da auch schon mit weniger Strahlung ein ganz gutes Bild bekommen können.
wird für mich auch immer wichtiger. Das Thema Strahlung haben wir nachher auch in einer Zuhörerfrage. Du hast aber eben das Wort Kontrast in den Mund genommen und da komme ich dann zur nächsten Frage. Und zwar, wann kommt denn Kontrastmittel zum Einsatz und wann nicht? Also gibt es da auch eine Entscheidungsgrundlage für dich?
Ja, absolut. Also Kontrastmittel ist häufig gewünscht, wenn wir eben Gewebe besser kontrastiert haben möchten. Das bedeutet, es gibt bestimmte Fragestellungen, in denen brauchen wir das Kontrastmittel, weil zum Beispiel Gefäße. Wir möchten uns Gefäße anschauen und wir wissen, wenn wir Kontrastmittel über die Vene applizieren und dieses Kontrastmittel sich in unserem Blutkreislauf verteilt, dann können wir Gefäße besonders gut darstellen. Genauso wissen wir, dass Tumore oder Entzündungen oder also gutartige als auch bösartige Erkrankungen in bestimmten Geweben eine bestimmte Kontrastmitteldynamik zeigen. Das bedeutet, wir wissen beim HCC zum Beispiel, beim hepatozellulären Karzinom, das ist ein lebereigener Tumor, gibt es eine ganz spezifische Anreicherung des Kontrastmittels. Und diese Information, die wir durch das Kontrastmittel erhalten, führt dazu, dass wir diagnostizieren können, um welche Erkrankung es sich handelt. Das bedeutet, wir haben eben durch die Aufnahme des Gewebes von diesem Kontrastmittel über die Zeit eine Mehrinformation, die wir nutzen können, um zur richtigen Diagnosestellung zu kommen. Und deswegen machen wir auch, wenn wir Kontrastmittel geben, in bestimmten Situationen auch nicht nur eine Aufnahme, sondern mehrere Aufnahmen. Wir machen frühe Aufnahmen, wenn wir quasi eine frühe Anreicherung sehen wollen und vielleicht auch zusätzlich späte oder nur späte Aufnahmen, weil wir dann uns in verschiedenen Phasen befinden und diese Information nutzen können.
Ja, mega interessant, weil viele Zuhörer auch immer fragen, ja, wird denn jetzt bei jedem Tumor, also immer, wenn ich Krebs habe, wenn Krebs praktisch als Diagnose schon feststeht, wird immer Kontrastmittel gegeben? Oder sagt man sich da auch, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man weniger Strahlung einsetzt beim Therapieverlauf, ne? Man nimmt dann Low-Dose-CT, lässt man dann manchmal auch das Kontrastmittel weg, um, ich sag mal, den Patienten etwas zu schonen? Oder sagt man, nee, die Empfindlichkeit der Geräte ist dann viel, viel besser und ich muss wissen, was der Tumor macht und deswegen ist das Kontrastmittel immer notwendig. Hast du da eine Antwort vielleicht für die Zuhörer?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ich kann natürlich verstehen, dass man sich das immer fragt und sich auch wundert vielleicht, warum es immer anders ist oder mal so und mal so gemacht wird. Letztlich kann man das nicht pauschalisieren. Man muss sich immer die Erkrankung anschauen. Punkt Nummer eins. Ist es eine Erkrankung, die schnell voranschreitet oder ist es eine Erkrankung, die sich lange stabil hält? Unter welcher Therapie sind diese Patienten? Wie ist die aktuelle Situation? Und außerdem muss man sich anschauen, um welche Körperregion handelt es sich? Wenn ich jetzt natürlich einen schnell wachsenden Tumor im Oberbauch habe, wo eh besonders viel los ist, weil die ganzen Gefäße da durchlaufen, die Hauptschlagader, die Leber da ist, das Pankreas, die Nebennieren und so weiter, dann ist Kontrastmittel extrem hilfreich, beziehungsweise absolut erwünscht, weil wir dann eben diese ganzen Gefäße voneinander gut unterscheiden können, die Gefäße und so weiter. Wenn wir zum Beispiel operieren wollen, dann müssen wir auch genau wissen, wie ist die Situation im OP-Gebiet. Wenn wir natürlich eine Erkrankung haben, die langsam voranschreitend ist, dann und der Patient jung ist, dann kann man auch sagen, gut, wir machen jetzt jedes zweite Mal eine Low-Dose-Untersuchung. Also es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und um den individuellen Verlauf.
Therapie ansprechen, genau. Wenn alles lange stabil ist, kann man auch mal einmal etwas aussetzen, ne? Genau. Wahrscheinlich in diese Richtung. Wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, Nuklearmedizinerin und dann jetzt Radiologin noch dazu, um dieses PET-CT vielleicht alleine auszuwerten. Ansonsten braucht es zwei Leute. Also PET-CT ist ein großer Aufwand. Du hast ja eben schon gesagt, ich habe es auch schon bekommen. Man kriegt immer so ein bisschen Respekt vor der Untersuchung, wenn sich alle um diese ich sag mal, Gedanken über diese Spritze konzentrieren. Also es ist ja so, das kommt in so einem Bleibehälter und alle werden nervös. Dann merkst du selber schon, oh, jetzt da kommt etwas ganz Besonderes. Wann ist es dann angebracht, so ein PET-CT zu machen? Und was ist der Vorteil von so einer PET-CT-Untersuchung?
Ja, also nervös werden wir hoffentlich alle nicht, wenn der Bleibehälter ankommt, weil es natürlich unser Alltag ist. Und aber das ist natürlich, wie du sagst, das Ganze ist ein radioaktiver Stoff, der abgeschirmt werden muss. Zwar nicht für den Patienten, weil der wird es eh appliziert bekommen, aber für das Personal. Und das, was du wahrscheinlich als Aufregung empfunden hast, das ist dieses gewisse Maß an Vorsicht, das extrem wichtig ist bei dieser Untersuchung, weil wir eben diese Flüssigkeit haben, die radioaktiv ist. Man muss darauf achten, jetzt nicht stolpern und den Koffer umwerfen und das Ganze irgendwo verteilen. Und deswegen hat man immer diese ganz eher vorsichtige, bedachte Art.
So habe ich es auch empfunden. Also eher als, also nicht Nervosität, sondern so, jetzt kommt eine besondere Stelle, weil ja auch das, diese Kanüle und alles, der Schlauch, wo das dann durchläuft in die Venen, das muss ja auch alles speziell entsorgt werden. Das ist ja richtig, nicht jetzt irgendwie einfach in die Mülltonne, Hausmüll, sondern diese Nervosität meinte ich. Also es muss jetzt jeder Schritt sitzen und alles muss in den richtigen Behälter und muss auch richtig behandelt werden, wie du sagst.
Genau, ne? Richtig, weil jeder Tropf kann natürlich dann wieder vom nächsten mitgeschleppt werden in einen anderen Raum oder wie auch immer. Und das müssen wir natürlich vermeiden. Ansonsten zu deiner Frage, wann wir eine PET-CT-Untersuchung machen. Also die PET-CT-Untersuchung ist eine, wie gesagt, eine hybride Bildgebung. Das heißt, wir haben zum einen, fangen wir mit der CT an, jetzt im Falle des PET-CTs, die CT-Untersuchung kennen wahrscheinlich die meisten, das ist die anatomische Bildgebung. Das bedeutet, wir sehen strukturell, was im Körper los ist. Wenn wir einen Tumor haben, können wir im CT von CT an Zeitpunkt 1 zum CT an Zeitpunkt 2 vergleichen, ist eine Raumforderung, ein Tumor, wie auch immer, größer oder kleiner geworden. Jetzt ganz banal gesagt. Bei der Positronenemissionstomographie, also der PET-Bildgebung, ist es so, dass wir nicht anatomisch schauen, sondern funktionell. Und was bedeutet das? Wir brauchen einen radioaktiven Stoff, den wir dem Patienten spritzen. Der wird durch eine Kamera detektiert. Und das ist häufig, das, was wir am häufigsten nutzen, ist das FDG. Das haben wahrscheinlich auch schon viele gehört. Und das ist ein radioaktiver Stoff. Das ist letztlich ein radioaktiv markierte Glucose, also Zucker. Und der reichert sich überall dort im Körper an, wo Zellen aktiv sind. Das heißt, was ist aktiv? Tumor, Entzündung, aber auch zum Beispiel Muskelzellen, die in Bewegung sind. Oder was auch schwierig für uns dann später in der Bildgebung ist, braunes Fettgewebe, wenn man friert. Dann sehen wir das auch später im PET. Und das Besondere an dieser funktionellen Bildgebung ist, dass wir bewiesenermaßen häufig Veränderungen in der funktionellen Bildgebung sehen, die wir noch gar nicht in der anatomischen Bildgebung sehen. Das heißt, es muss erstmal zu einem gewissen Maß an Veränderung gekommen sein, damit wir das sehen in der CT, strukturell. Das heißt, ein Knochen muss bis zu einem gewissen Grad sich verändert haben, um dann sein Aussehen zu verändern. Und diese frühe Information ist extrem hilfreich, natürlich zum Staging, aber auch eben zum Therapiemonitoring. Wenn wir sehen wollen, wie spricht ein Patient auf eine Therapie an, dann erhoffen wir uns natürlich durch das PET-CT, durch die funktionelle Bildinformation, diese Veränderungen früher zu sehen.
Ja, wenn man dann nur, ich sag mal, nur einen CT-Thorax macht, dann übersieht man halt vielleicht eine Metastase im Knie, die man ja vorher gar nicht gemerkt hat oder am Knochen irgendwas ist. Und wenn man dann ein PET-CT macht, dann würde man die Aktivität ja vorher schon erkennen. Das wäre doch ja so ein Fall, oder?
Ja, es gibt natürlich auch immer kleinere Läsionen, die man generell einfach schlecht sieht. Das ist immer der Vorteil der PET, dass es leuchtet im Bild, dass es ein schwarzer Punkt ist, den man dann besser erkennen kann. Das ist natürlich auch für den Befunder immer extrem hilfreich.
Ja, so hatte ich das auch verstanden, dass also zum Beispiel viele Chirurgen das auch gerne haben, damit sie wissen, wo im Körper überhaupt jetzt irgendwo Aktivität ist. Ist es nur diese Raumforderung, wie du schon sagtest? Oder gibt es da noch andere Stellen, die aktiv sind im PET, aber noch nicht sichtbar im CT, ne?
Genau, und das hattest du ja auch gefragt, wann macht man das jetzt? Zum Beispiel im Fall des Lungenkrebs-Patienten macht man das natürlich, um ein Bild der Gesamtsituation zu bekommen und zu wissen, aha, ist dieser Patient jetzt multipelst metastasiert an verschiedensten Orten oder Lokalisationen oder handelt es sich wirklich nur um den Tumor oder nur um diese Knochenmetastase und nur um diese Lymphknotenmetastase, weil sich dann natürlich daraus die Therapie ableitet und wir sagen können, aha, der Patient ist in diesem Zustand, er hat nur diese wenigen einzelnen Metastasen und die können wir ganz anders angehen, als wenn jetzt überall Metastasen sind.
Oder vielleicht bei der Biopsie das mit hereinzieht oder mit in die Beurteilung mit einbezieht, genau. Ja, was ihr machen wollt, ne, im Tumorboard. Ja. Also ich halte das auch also diagnostisch für ein ganz, ganz wichtiges Tool, diese PET-CT-Untersuchung.
Absolut, ja.
Um überhaupt zu wissen, was im Körper los ist, ne? Oder wie weit der Krebs schon aktiv ist. Wir können ja ein paar Tipps und Tricks geben, Freber. Du hast das eben schon mal so ein bisschen angerissen, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich das Ganze nur bei dir eigentlich gelernt habe. Also da auch wieder ein großes Lob, dass nämlich mit diesen Bewegungen und den Fettzellen, die du eben meintest, also das heißt, wenn ich so dieses FTG, diesen radioaktiven Glukosestoff, kann man es so sagen?
Ja.
Ja. Wenn ich den dann gespritzt bekommen habe, dann sollte ich nicht mit dem Handy rumfummeln oder irgendwie die Arme irgendwo noch großartig in Bewegung setzen oder Beine, weil du hattest eben auch schon gesagt, also Muskelbewegungen sorgen auch dafür, dass er sich anreichert. Das heißt, da würde dann auch was leuchten, richtig?
Richtig, ja.
Und man darf nicht frieren. Das heißt, ruhig nach einer Decke fragen, weil genau. Das Fettgewebe würde dann auch praktisch anfangen zu leuchten.
Genau.
Und das Dritte, was du mir gesagt hattest, und das war auch völlig neu, rede nicht so viel, Nils. Denn dann wird auch praktisch, weil wir ja so ein kleines Augenmerk auf meinem Hals letztes Mal gesetzt hatten, dann kannst du nicht so viel erkennen, weil meine Stimmbänder dann auch praktisch angereichert werden, weil es auch Muskeln sind, ne?
Genau, die Stimmmuskeln. Ja, das. Du hattest ja gesagt, dass du jetzt noch so Probleme am Hals hast und so weiter. Ja. Und da will man natürlich vorsichtig sein und die bestmögliche Untersuchung machen oder das bestmögliche Bild bekommen. Und da sich eben in der ersten Zeit nach Spritzen dieses radioaktiven Stoffes, dieser Stoff sich überall da anreichert, wo die Zellen aktiv sind, ist es immer ganz gut, wenn man ruhig liegt, schön warm zugedeckt ist, im Winter die Heizung anhat im Raum und einfach mal nicht spricht und ganz ruhig ist, bis sich das schön verteilt hat. Und dann kann man sich auch wieder bewegen und sprechen, genau.
Genau, dann können wir uns beide wieder unterhalten. Aber für mich war das sehr, sehr wichtig, weil man will ja als Krebspatient das möglichst beste Bildmaterial auch liefern.
Genau.
Also genauso, obwohl ich Atemnot habe, will ich natürlich im CT beim Ein- und Ausatmen möglichst lange und ohne Wackeln diese 30 Sekunden auch durchhalten.
Richtig, ja.
Um euch möglichst gutes Bildmaterial zu geben. Und solche Tipps von dir waren dann wirklich wichtig für mich, weil ich dann ein besseres Gefühl habe, dass ich noch besseres Bildmaterial dann liefern kann. Ne? Also ich finde das schon, ich glaube, unsere Zuhörer finden das auch sehr interessant, weil da sind einige bei, die PET-CT-Untersuchung machen und die auch Fragen stellen. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Zuhörerfragen, Freber. Und zwar, die meisten Fragen, die ich bekomme und die ich dann weiterleiten muss an Fachleute, ist, weil ich es natürlich auch nicht weiß, ist das eigentlich in Leitlinien genau geklärt, bei welcher Tumor, bei welchem Stadium ich welche diagnostische Untersuchung, also jetzt besonders bei dir natürlich MRT, CT oder PET-CT machen soll, muss oder empfohlen wird. Also gibt es in diesen berühmten Leitlinien irgendwie so eine, ich sag mal, Fahrbahnmarkierung, wo die Ärzte sich dann aufhalten können, in welchem Rahmen? Oder ist das so, wie du eben schon sagtest, es gibt so viele verschiedene Einflüsse, dass das ziemlich offen gehalten wird?
Nein, es gibt schon in den Leitlinien einen Weg, der einem empfohlen wird. Der deckt natürlich nicht immer jede einzelne besondere Situation ab, aber den Großteil. Es gibt ja für jede Tumorerkrankung eine Leitlinie und in denen ist das eigentlich immer ja, relativ gut dargestellt. Natürlich ist es so, dass Leitlinien Empfehlungen auf Grundlage von qualitativ hochwertigen Studien, größeren Studien, prospektiven Studien und so weiter entstehen. Und das hinkt manchmal der aktuellen Forschungslage nach. Das bedeutet, es kann auch bessere Methoden geben oder neuere Methoden, die natürlich noch nicht in der Leitlinie niedergeschrieben sind. Aber grob eine Fahrbahn ist absolut in der Leitlinie und wenn man leitliniengerecht seine Diagnostik macht, dann ist das häufig auch absolut richtig. Nur das Allerneueste ist leider immer erst mit Jahren Verzug dann in der Leitlinie erfasst.
Ja, wir hatten letztes Mal auch den Dr. Budeus vom UKE, also von der Martini-Klinik, zu Gast im Podcast. Und der sagte auch, ja, also er hätte gerne in der eigentlichen gesetzlichen Leistung ein Prostata-MRT praktisch inbegriffen. Und das ist leider auch noch nicht so weit, obwohl er natürlich weiß, dass es eigentlich das Beste ist. Da muss man sich immer ein bisschen gedulden. Die Forschung weiß schon, dass es besser ist, aber bis es dann in die Leitlinien und auch in den Maßnahmenkatalog der gesetzlichen Krankenversicherung drin ist, dauert es dann auch noch wieder ein bisschen. Da gehen also 1-2 Jahre mindestens ins Land.
Also genau, du sagst es. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es eh schon Jahre dauert, bis etwas in die Leitlinie kommt. Und bis es dann auch noch von den gesetzlichen Kassen als Leistung übernommen wird, das ist dann auch nochmal ein Weg und gerade beim Prostatakarzinom mit dem PSMA-PET-CT, was ja wirklich eine große Rolle in der Nuklearmedizin spielt, es war schon lange klar, dass das eine viel bessere Untersuchung ist, aber es dauert nun mal leider. Aber was trotzdem an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist, vor allem wenn die Zuhörer das jetzt hören und sich denken, wieso kriege ich jetzt nicht jedes Mal eine PET-CT, wenn es doch die allerbeste Untersuchung ist? Man muss natürlich immer im Blick behalten, uns geht es extrem gut, trotz aller Beschwerden heutzutage. Wir leben in Deutschland, wir haben alles Mögliche vor Ort und dieser Begriff der Überdiagnostik ist natürlich extrem wichtig. Mhm. Nur weil man etwas hat und etwas machen kann, bedeutet das nicht unbedingt, dass man es machen muss oder es einem von Vorteil ist. Das bedeutet, eine PET-CT-Untersuchung hat eine gewisse Strahlenbelastung und man sollte eben nicht jedes Mal, wenn man doch weiß, dass es so und so ist, dann nochmal eine PET-CT-Untersuchung machen. Also man muss da sehr bedacht sein und sich wirklich überlegen, welche Untersuchung ist wann sinnvoll und nur weil es das gibt, muss ich das jetzt nicht unbedingt haben.
Treber, wir spielen uns sehr gut die Bälle zu, denn das ist tatsächlich eine der nächsten Zuschauerfragen. Also nicht die, aber so in der Art. Also die Frage ist, kann man vom Arzt ein Low-Dose-CT verlangen, wenn man immer ein wiederkehrendes Staging hat? Also kann man das verlangen? Und dann kommt so eine Zusatzfrage gleich von dem Zuhörer. Kann das überhaupt jede Radiologiepraxis, so ein Low-Dose?
Ja, also Low-Dose bedeutet ja, ist ja im Grunde weniger als das volldiagnostische CT und weniger geht immer. Also wer viel kann, kann auch wenig. Und die meisten Geräte können natürlich eine Low-Dose-CT-Untersuchung machen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und auch da kann man das wieder nicht pauschal beantworten. Es geht darum, was möchten wir sehen? Möchten wir zum Beispiel eine Lungenmetastasen kontrollieren oder einen Tumor in der Lunge? Dann sehen wir das super im Low-Dose-CT. Wenn wir jetzt irgendwie eine Raumforderung in der Leber oder Pankreas oder wie auch immer uns im CT anschauen wollen, dann muss man einfach sagen, es ist schwierig im Low-Dose-CT ordentlich beurteilen zu können. Das heißt, es kommt absolut darauf an, was man möchte und wie ich vorhin schon sagte, wie die Tumordynamik ist, schnell wachsend, langsam wachsend. Man kann das aber auf jeden Fall mit seinem behandelnden Radiologen oder Nuklearmediziner besprechen. und seine Sorgen erläutern. Und also da ist man auch nicht der Einzige, der danach fragt. Da gibt es ganz viele Patienten, die zum Monitoring kommen, also immer wiederkehrendes Staging machen. Und da kann man das natürlich besprechen.
Ja, das ist gut. Also wie gesagt, ist dann eher der Tipp, redet mit euren Onkologen oder mit euren Radiologen oder Nuklearmedizinern und sprecht das an, dass ihr gerne, ja, es ist ja tatsächlich so, es ist alle 3 Monate. Vielleicht kann man dann ab und zu auch einen Low-Dose dazwischen schieben oder als gängige Praxis nehmen, wenn es tatsächlich, wie du schon sagtest, ein Verlauf ist, der eigentlich dauerhaft stabil ist. Ne?
Absolut. Wobei man natürlich im Auge behalten muss, dass diese ganzen strahleninduzierte Krebs oder Tumor kommt häufig erst mit einer gewissen Latenzzeit, ja, also nach mehreren Jahren oder auch Jahrzehnten. Und das ist immer die Abwägung. Spielt das jetzt eine Rolle in diesem speziellen Fall? Mhm. Ist es jetzt so wichtig, eine Low-Dose-CT-Untersuchung zu machen und weniger Strahlung anzuwenden, wenn dadurch dann irgendwie eine Leukämie oder wie auch immer in 20 Jahren, aber die Lebenserwartung ist aktuell so und so. Also es sind viele Dinge, die man unbedingt beachten muss und die da eine Rolle spielen.
Ja, es ist doch alles, also Medizin ist oft sehr fallbezogen, ne?
Absolut, ja.
Also das ist schon so. Also ich sehe das auch so bei mir, also mit diesem BRCA2, das weißt du ja, dieser Keimermutation, sehe das auch nochmal anders als vielleicht jemand, genau, der, ich sag mal, vielleicht diese 20 Jahre, in denen das kommen würde, das gar nicht mehr erleben würde oder dann lieber auf eine punktgenaue oder sehr hohe Qualität der Bildaufnahme dann bauen muss, ne?
Genau, ja.
Ja, dann habe ich noch eine Frage, die etwas anders ist. Ich weiß auch nicht, wie du drauf reagierst. Also da müssen wir mal gucken. Denn es hat jemand gefragt, Hintergrund ist, dass man da dieses CT, also normales CT, nur alle halbe Jahr macht. In der Zwischenzeit, statt einem erneuten CT, also dann alle 3 Monate, macht man alle 3 Monate Sono und Röntgen als Alternative fürs Monitoring.
Ja.
Was hältst du von der Herangehensweise?
Ja.
Atme tief durch.
Also es ist alles möglich und man kann alles diskutieren. Die Röntgenaufnahme ist natürlich, jeder, der mal eine Röntgenaufnahme gesehen hat, die ist natürlich sehr ungenau. Ja. Und man sieht, wenn man etwas in der Lunge hat, dann sieht man eine Verschattung, sagen wir. Ja, also man sieht eine
Pleuraguss, ne?
Oder wie auch immer, ja, irgendwie eine Veränderung im Röntgen. Und natürlich kann man durch die Erfahrung ein bisschen einordnen, ist jetzt ein Erguss oder ist es jetzt eine Lungenentzündung oder vielleicht doch eher ein Tumor, weil das da und da liegt. Aber so richtig das beurteilen kann man in dem Fall nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie kontrollieren will, ob der Pleuraerguss eines Patienten im Verlauf besser wird oder schlechter, dann kann man das natürlich gut machen.
Mhm.
Als Therapie, Monitoring würde ich Röntgenthorax nicht unbedingt empfehlen.
Und Sono, also Ultraschall?
Ja, Sono ist natürlich eine super Methode. Sie ist günstig, ist immer da. Ja? So ein Sono-Gerät steht überall rum. Und das Problem ist natürlich, Sono ist extrem untersucherabhängig. Das heißt, jemand mit viel Erfahrung weiß genau, wo er hinschauen soll und wie er das macht. Dann mit weniger Erfahrung ist es jetzt nicht dieses Bild, das man macht und das da ist und das sich dann irgendwie 10 Leute meinetwegen anschauen können, sondern es hängt extrem davon ab, wie viel Erfahrung der Radiologe oder wie auch immer hat, um ein gewisses Bild zu bekommen. Und das ist immer das Problem bei der Sonographie. Aber eine ganz tolle Untersuchung und für gewisse Erkrankungen auch absolut ausreichend oder als Zusatzdiagnostik wunderbar. Wie gesagt, es kommt immer auf die Tumorentität an, aber jetzt als wirklich als Staging ist Thorax und Sono jetzt nicht der Klassiker.
Ja, mir würde alleine, ich bin ja so ein CD-Holer, also das soll sich ja auch bald ändern, dass man QR-Codes bekommt und dass das Ganze dann praktisch ja irgendwie in einer Cloud hinterlegt wird. Aber im Moment ist es ja so, dass ich mir zu jeder Aufnahme auch dann praktisch eine CD brennen lasse, um nachher eine Vergleichbarkeit zu haben. also für mich selber, wenn man irgendwo mal eine Zweitmeinung einholen will, das würde mir dann auch fehlen. Also das, wie du schon sagtest, ist ja so, dass das Sono dann in dem Moment begutachtet wird, also das Bild, ja, man vergleicht es praktisch eigentlich in sich selbst, also der behandelnde Arzt vergleicht das mit dem vorigen Bild. Ich glaube nicht, dass sie das ausdrucken werden.
Doch, wir drucken es tatsächlich aus oder beziehungsweise heutzutage druckt man es sogar nicht mal oder kann es ausdrucken, aber es wird auch digital gespeichert, also so ist es nicht. Wir haben die Bilder. Cool. Wie gesagt, es kommt nur darauf an, wie man dann an die Stelle kommt und wie man dieses Bild einstellt. Aber also, wenn man jetzt einen Urologen Sono oder auch einen Radiologen ein Sono-Gerät in die Hand drückt, dann wird das schon sehr gut. Aber wie gesagt, es ist nicht in dem Rahmen eines Stagings die einzige beste Methode für viele Tumorentitäten.
Also auch wieder alles individuell. Wir landen immer wieder bei der gleichen Einschätzung, ne? Man muss schauen, hat man einen erfahrenen Arzt, der das durchführen kann, der das irgendwie interpretieren kann. Ansonsten, ich wäre, also für mich persönlich, ich bin auch sicherer auf der Seite mit dem CT gefühlt, wegen der Vergleichbarkeit. Aber ich kann das verstehen, wenn das jemand kann, dann kann man da ja auch diesen Untersuchungsaufwand, was wir eben schon sagen, über Diagnostik vielleicht ein bisschen verringern. Ist eine Möglichkeit.
Ist eine Möglichkeit, genau. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich alle das Bestreben, vor allem in der Forschung, diesen individuellen Ansatz, dieses tolle Wort der personalisierten Medizin voranzutreiben und eben nicht für jeden das Gleiche runterzurattern, sondern sich genau zu überlegen, für diesen Patienten ist diese Untersuchung gut oder auch insbesondere beim PET-CT, das ist ja das Spannende, das ist ja das, was ich auch mache oder meine Gruppe und dass wir eben schauen, was ist denn für eine gewisse Tumorentität das Richtige? Welches Radiopharmakon sollen wir denn nehmen? Es wird immer FDG genommen. FDG ist quasi unser Wald- und Wiesentracer, den wir benutzen fürs PET. Aber es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die noch lange nicht ihren Weg in die Leitlinie gefunden haben, die aber extrem vielversprechend sind. Und und es ist immer ein Abwägen.
Darfst du denn schon erzählen, Freba, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen, darfst du schon sagen, an was ihr gerade arbeitet? Oder ist das so top secret? Oder kannst du uns einen kleinen Einblick geben?
Ja, einen kleinen Einblick, klar. Wir arbeiten insbesondere, also wir machen verschiedene Sachen. Es gibt natürlich neue Radiopharmaka, die man, also so wie das FDG oder das PSMA, die schon untersucht wurden in ersten Studien, die aber noch neu sind und das ist wie zum Beispiel das FAPI, das Fibroblast Activation Protein oder der Inhibitor, das ist ein neuer Tracer, der extrem vielversprechend ist und diese neuen Tracer nutzen wir und untersuchen sie, insbesondere natürlich bei mir mit meinem Fokus Lungenkrebs in verschiedensten Settings, also in zum Therapieansprechen, für die Nebenwirkungen und so weiter. Und zum anderen entwickeln wir aber auch unsere eigenen Radiopharmaka in ganz enger Zusammenarbeit mit der Radiopharmazie an der Klinik in Mannheim. Ja, und mit denen machen wir insbesondere die radioaktive Markierung von Antikörpern für das sogenannte Immunopad. Also es gibt zum Beispiel neue Antikörper, Trastuzumab haben wahrscheinlich schon viele gehört, insbesondere also bekannt aus der Therapie des Brustkrebses. Man weiß aber auch, hat eine Wirkung im Lungenkrebs und es sind also Antikörper oder auch sogenannte ADCs, also Antikörper-Wirkstoffkonjugate, die wir als neue innovative Therapieoption haben. Ob jetzt frisch zugelassen oder eben noch in der Zulassungsphase. Und wir wissen, dass diese Medikamente extrem teuer sind und leider auch zu Nebenwirkungen bei Patienten führen können und sie auch nicht bei allen Patienten ansprechen. Das bedeutet, wir versuchen, diese Medikamente, diese Antikörper, radioaktiv zu markieren. Und bevor wir mit der Therapie starten, das den Patienten zu applizieren, eine PET-Untersuchung zu machen, PET-CT in der Regel, Und dann zu schauen, aha, die Anreicherung in diesem Patienten ist so und so, ist für uns ausreichend, ist nicht ausreichend, wir probieren es lieber nicht. Und geben dann die Therapie, die dann nicht radioaktiv ist, und machen dann im Verlauf nochmal eine Untersuchung und schauen uns dann wieder im PET an, wo ist es angekommen, wo ist es nicht angekommen und hat sich ein Therapieansprechen gezeigt oder nicht, so dass wir die richtigen Patienten selektieren können, herausfinden können, wer hat einen Benefit und wer hat keinen Benefit durch diese Therapie.
Praktisch, du kannst mit dieser Untersuchung dann schon sagen, da ist ein Ansprechen und es lohnt sich, diese Therapie durchzuführen, als jetzt Stand heute vielleicht ein halbes Jahr die Therapie zu nehmen und dann zu sehen, oh, es hat nicht angesprochen, denn es wächst jetzt wieder irgendwo, der Tumor nimmt zu. Also das heißt, du könntest vorher schon sagen, ja, dieses Medikament hat ein gutes Ansprechen.
Genau, die Hoffnung ist zum einen natürlich, vorhersagen zu können, durch die PET-Untersuchung vor Beginn der Therapie. Es wird an die und die Zellen andocken, denn wir sehen es, wir haben es sichtbar gemacht durch die radioaktive Markierung. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient ausreichend von diesem Medikament an seine Zellen dockt, ist die Wahrscheinlichkeit ist hoch genug, dass er dann auch auf die Therapie anspricht. Also das ist natürlich eine Frage und die andere Frage ist aber eben, bevor wir an das Therapieansprechen gehen, wie schaut es denn überhaupt aus? Wir machen jetzt auf die Biopsien, um zu sehen, gibt es gewisse Rezeptoren oder Marker, Enzyme, wie auch immer, um dann uns zu überlegen, diese und diese Therapie ist bei diesem Patienten angebracht oder nicht. Und mit der PET möchten wir natürlich auch eine gewisse Art der visuellen Biopsie ermöglichen. Das heißt, ohne reinzustechen, so spezifisch wie möglich zu sehen, durch eben unser ganz spezifisches Radiopharmakon, das an bestimmte Zellen andockt, dass diese Zelle das und das Profil hat. Und das ist eben das Ziel und es ist extrem spannend.
Ja, hört sich sehr gut an.
Ja, es ist extrem spannend. Und man muss natürlich, bevor man das mit Sicherheit sagen kann, immer die Korrelation mit der Biopsie haben, um es zu bestätigen. Aber das Ziel ist eben, das anhand einer nicht-invasiven Diagnostik machen zu können. Und wie du auch weißt, die Biopsie ist natürlich wunderbar und für lange Zeit ist wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, aber auch nicht immer so leicht. Nicht jeder hat eine super gut gelegene Stelle, die man ganz einfach dann punktieren kann.
Ja, sehr gut. Also das hört sich schon sehr vielversprechend an. Da bin ich sehr froh, dass ich bei dir zu Hause bin, praktisch in der Radiologie und Nuklearmedizin. Denn ja, sowas ist natürlich immer für mich auch immer richtig spannend und zeigt einem auch als Patienten, dass da Fortschritt ist, ne? Also dass da jedes Mal, wenn wir uns sehen oder telefonieren, irgendwo was passiert, ne?
Absolut, ja.
Ja, liebe Frebe, hast du noch was zu sagen, was ich vergessen habe zu fragen? Oder vertagen wir das aufs nächste Mal? Hast du noch was auf dem Herzen?
Also ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast natürlich. Und ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, die so etwas machen. Das habe ich tatsächlich, insbesondere seit ich am DKFZ bin, gelernt, was dann natürlich extrem wichtig ist und gemacht wird, ist dieser Einbezug von Patienten in die Forschung und in Ideen auch schon früh, also in der frühen Phase, dass Patienten da ganz früh mitmachen und eine Möglichkeit haben oder eine Plattform haben, um sich zu engagieren, wenn sie möchten oder Fragen zu stellen. Oder ich habe letztens auch einen Anruf bekommen vom Patientenbeirat, ob sie mal jemanden schicken können. Es interessiert sie alle, wie das PET-CT funktioniert. Und es ist ganz toll, wenn Menschen engagiert sind. Und und deswegen vielen Dank, Nils.
Ja, ich danke dir auch, dass du da bist. Also wie gesagt, das wird sicherlich nicht der letzte Podcast mit dir sein, weil die Fragen auch wirklich sehr viel in deine Fachrichtung gehen, weil das natürlich für die meisten, die kriegen Überweisung, geh mal dahin und dann passiert da irgendwas, aber wie, was, warum, die meisten kriegen auch vielleicht gar nicht den Bericht, sondern das wird dann wieder, ich sag mal, mit dem Onkologen oder so besprochen. Da herrscht ganz viel Unsicherheit und es gibt sehr viele Fragestellungen, deswegen kommen wir bestimmt nochmal auf dich zurück. Wir beide sehen uns im Januar wieder beim nächsten Staging, alle 3 Monate. Ja, ich sag vielen, vielen Dank, Freba.
Sehr gern.
Und danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.